Ja, guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Trotz schon mal Schnee. Sind doch mehr da, als ich gedacht habe. Ich habe nur zum Chong gesagt, oh, erster Schnee. Da sind die Reihen meistens ein bisschen leer. Aber ich ehre auch wirklich die ältere Generation hier. Die haben echt alle, die sind Klaufer, die meiste von denen. Schön, dass ihr da seid und dass man das einfach so sehen darf und von euch auch lernen darf, dass trotz Wetter, egal wie, man kann herkommen. Das finde ich schön. Genau, ich darf heute über den dritten Teil von der Predigtserie das größte Geschenk mit euch teilen. Und ich wollte euch nochmal zurückversetzen in eure Kindheit. Wir hatte so eine Tante auch, die hatte damals, glaube ich, irgendwie im Lotto gewonnen oder irgendwie. Und immer, wenn die auf deinen Geburtstag kam, dann war das ganz interessant, wie viel schenkt sie mir, was kriege ich jetzt? Oh, ein schönes Geschenk wahrscheinlich, weil die haben ja Geld. Oder egal, wo man hin ist, oh, vielleicht kriege ich ja einfach mal sowas zwischendurch. Kennt ihr das so? So eine Tante oder so eine Verwandte oder von früher? Oh, wenn die Person kommt, dann gibt es wahrscheinlich was Gutes. Kann das jeder irgendwie ein bisschen nachvollziehen? Ja, habt ihr auch sowas mal erlebt? Und man wusste, oh, wenn die Person kommt, dann kriege ich was Tolles von der Person geschenkt. Oder auch als ich in Afrika war, da sind die Kinder immer zu mir gerannt, weil sie dachte, ich gebe ihnen was, weil sie dachte, ich habe Geld, weil ich weiß bin. Aber es geht nicht darum, sondern die Kinder haben gedacht, sie kriegen was von mir, deswegen kamen sie alle. Und wisst ihr, als Kind war mir das relativ egal, ob die Tante dann am Kaffeetisch saß und da war oder nicht. Hauptsache, sie hat ihr Geschenk abgegeben. Ja, ist so. Es hat mich wenig interessiert, ob sie jetzt da lang geblieben ist oder nicht. Hauptsache, sie kam und ich habe das tolle Geschenk gekriegt. Und ich glaube, wir verhalten uns Gott gegenüber auch oftmals so, dass, oh, Gott gibt das Gute und ciao. Was schätzen wir mehr, die Dinge, die Gott gibt oder tut oder ihn selbst? Und mein Thema heute Morgen ist, dass der Geber das Geschenk ist. Das größte Geschenk, der Geber ist das größte Geschenk. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, weil es liegt wirklich ein Unterschied drin, ob man eine Person der Gabe wegen oder deswegen, was sie tut, mag oder gern hat, oder ob man sie wirklich wegen der Person ist willen gern hat. Und da ist ein ganz gutes Beispiel, wenn ein Mann, ein verliebter junger Mann, seiner vielleicht ein, zwei Jahre verliebt war und dann hat er gesagt, jetzt will ich die Frau heiraten, ich schenke jetzt einen Verlobungsring und mache ihr einen Antrag. Und er kommt hin mit dem Ring und die Frau freut sich total, nimmt den Ring und der Rest vom Tag und der Rest von der Woche prahlt sie mit dem Ring rum, sie ruft ihre Freunde an, sie zeigt allen, wie schön der Ring ist und wie toll der Ring ist, aber sie schaut nicht einmal ihren Freund oder dann Verlobte an. Sie nimmt nicht an die Hand oder beachtet ihn so nicht. Sie findet nur den Ring schön. Was glaubt er, wie der sich fühlt? Irgendwie ist so seine Absicht, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen in dem Ganzen. Ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass die Freundin sich darüber freut, über den Ring und ihn auch liebt und dankbar ist dafür und es auch schön findet. Aber dass sie ihn dann anzieht und dass sie dann vielleicht seine Hand nimmt und ihn anguckt und sagt, hey, danke für den schönen Ring. Der ist wunderschön und ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Und du bist 10.000 Mal mehr wert als dieser wunderschöne Diamantring. Ich glaube, das wäre ein schöneres Ende für den Mann, oder? Oder für alle gewesen. Wir wissen alle aus Erfahrung, und ich glaube, da gibt es für niemanden eine Entschuldigung, dass es oftmals leichter ist, das Geschenk toller zu finden als die Person selbst. Das passierte auch in der Bibel. Ein Beispiel wäre die 10 Leprakranken, die von Jesus geheilt wurden. Eine Person von denen kam zurück und ist zu Jesus gegangen und hat gemerkt, hey, das ist der Geber, der ist eigentlich wichtiger. Der hat mir das gegeben, den muss ich ehren, mit dem will ich sein. Die Restlichen sind einfach los, die waren froh, dass sie das bekommen haben. Und das Ziel, das Gott hat, wenn er was für uns tut oder uns was gibt, ist es, uns zu ermöglichen, näher bei ihm zu sein, mehr mit ihm zu sein. Das ist Gottes Ziel, wenn er uns was gibt. Er möchte die Quelle unserer Freude sein. So wie wenn der Mann der Freundin den Ring gibt, da möchte er ihr zwar Schönes geben, aber er möchte derjenige sein, der da eine tiefere Beziehung mit ihr eingeht. Der sagt, hey, mit dem Ring möchte ich eine tiefere Beziehung mit dir. Deswegen gebe ich dir den Ring. Und das zu wissen ist wichtig, wenn wir Gott in seine Geschenke erfahren möchten. Wenn wir erleben wollen, wer Gott ist, wenn er uns was gibt. Und der Mose, ihr kennt, glaube ich, alle den Mose. Gibt es irgendjemanden, der den Mose hier nicht kennt? Ganz ehrlich sein, dann mache ich kurz eine Zusammenfassung. Also ihr kennt alle den Mose, was er gemacht hat, die Israeliten rausgeführt aus dem Land. Genau, der Mose, der hatte ja das Privileg, als Prinz in Ägypten aufzuwachsen, obwohl er ja Israelit war. Er hatte das Privileg, im Palast aufzuwachsen und er hatte somit eigentlich alles, was man sich wünschen könnte. Er hat eigentlich in der wohlhabendsten Nation damals gelebt, die es gab. Und irgendwie in Mose drin hat was gesagt, dass das nicht alles ist. Er wollte da irgendwie mehr. Er hat wirklich alles gehabt. Und trotzdem hat er innerlich so gemerkt, das ist nicht alles, was es geben kann. Er hat nach mehr gesucht und hat sich dann entschlossen, den Palast zu verlassen, weil er nach was Höherem suchte. Noch was Besseres als all die guten Dinge, die er vielleicht hatte. Was war das, wonach Mose sich sehnte? Er hat selber, glaube ich, erst 40 Jahre, nachdem er in der Wüste war, herausgefunden. 40 Jahre lang hat er gewartet und auf einmal ist er Gott begegnet. Ihr kennt die Geschichte mit dem Feuerbusch. Er hat Gott begegnet, ist seiner Gegenwart begegnet. Und von da ab war klar, was Moses sein Ziel war für sein Leben. Von da an war es komplett klar für ihn. Und jeder, der die Geschichte kennt, weiß ja, wie es weiterging. Auf jeden Fall, als Mose dann diese Leute aus Ägypten dann irgendwann geführt hat, lesen wir in 2. Mose 33, 1-3, der Herr befahl Mose, zieh nun weiter von hier, geh mit dem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Damals habe ich ihnen geschworen, euren Nachkommen werde ich das Land geben. Und ich will einen Engel vor euch her senden und die Kanaaniter, Amoriter und noch so ein paar Iter vertreiben. Ja, zieht nun in das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich aber werde nicht mit euch kommen, weil ihr ein so starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Ja, also man muss sich das mal vorstellen. Es war eine richtig stressige Zeit für Mose. Er hat da diese Leute aus Ägypten gezogen, die waren in der Sklaverei. Die sollte eigentlich dankbar sein. Waren sie aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Sie haben sogar gedacht, dass die Sklaverei besser ist als dieses Wandern durch diese Wüste. Es war trocken, es war leer, es gab nichts Gescheites zu essen, ihrer Meinung nach, haben sich beschwert bei Mose, warum er sie denn da rausgeführt hat. In Ägypten war es doch viel besser. Und das alles hat Mose auf sich getragen, dieser Stress, dieses, ich bin derjenige, der verantwortlich dafür ist. Genau, es war richtig, richtig stressig für den Mose. Und trotz allem hatte die Menschen eine Hoffnung. Die Hoffnung war das Land Kanaan. Das versprochene Land, wie da steht, es von Honig überfließt und Milch und Honig, also von Wohlstand oder von gute Dinge überfließt. Das war ihre Hoffnung. Deswegen waren sie wahrscheinlich auch noch trotzdem noch dabei. Aber glücklich waren sie nicht gerade. Und hier ist Gott und sagt zu Mose, hier, ich schick dir so wahrscheinlich so einen Oberengel, so einen Chefengel oder irgendeinen höherer Engel, der kommt mit und der nimmt alle Feinde weg und ihr könnt ins Land und könnt da endlich sein. Und für Mose, das hört sich doch wie ein super Angebot an, oder? Endlich hat er diese Last dann weg, endlich hat er das Gemotze von den Leuten weg und endlich sind sie in diesem versprochenen Land, das ja versprochen wurde vor Gott schon viel vorher. Nur gab es einen kleinen Haken. Gott selbst würde nicht mitkommen, hat er ja da geschrieben. Ich komme nicht mit. Aber sonst ist er eigentlich ein super Angebot. Und Mose sagt dann in Vers 15, wenn du nicht selbst voranziehst, er sagt es zu Gott, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Das ist Moses Antwort. In diesem ganzen gespannten Lage sagt Mose, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich nicht. Was sagt hier Mose? Mose sagt hier, ich bin lieber hier in dieser trockenen Wüste, ohne Fruchtbäume, ohne strömendes Wasser, ohne was auch immer es hier geben wird. Ich bin lieber hier mit dir, als im versprochenen Land ohne dich. Als im versprochenen Land ohne deine Gegenwart. Ich bleib lieber hier. Er sagt, wenn ich mich zwischen dir und deinem Segen entscheiden muss, dann wähle ich dich. Und ich finde es so krass. Weil er hat echt, das war, glaube ich, wirklich nicht einfach, was der Mose da durchgemacht hat mit den Menschen in der Wüste. Und es wäre so einfach gewesen für ihn zu sagen, hey, da ist das super Angebot, komm, wir gehen jetzt endlich, dann habt ihr, was ihr wollt. Aber Mose sagt, nee, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann bleibe ich lieber hier. Dein Segen ist nicht so viel wert für mich wie du selber. Nicht alles, was gut aussieht, ist das Beste. Nicht alles, was gut aussieht, ist das Beste. Wie ist es bei uns? Was bedeutet es uns, in Gottes Gegenwart zu sein? Was bedeutet es uns, dass wir da sind, wo Gott auch ist? Und diese Leidenschaft, die Mose da hatte, die kommt ja nicht von nirgendwoher. Man sagt nicht einfach so, nee, ich gehe da nicht rein, Gott, wenn du nicht mitgehst. Da ist was Tieferes dahinter. Hinter dieser Leidenschaft steht diese Begegnung, die Mose mit Gott hatte. Diese Begegnung mit dieser Gegenwart von Gott. Er hat ein richtiges Erlebnis mit Gott gehabt. Und daraus heraus kommt diese Leidenschaft, die Mose hatte. Nicht, weil er irgendwie mit anderen Gläubigen zusammenkommt. Nicht, weil wir sonntags hierher kommen, haben wir eine gute Beziehung mit Gott. Sondern dieses eins zu eins Gott erlebe. Das hat Mose getrieben, das hat Mose dran gehalten, das hat Mose dazu getrieben zu sagen, nee, ich mach's nicht ohne dich, Gott. Und Gott möchte das auch, dass wir ihn erleben. In Jakobus 4, Vers 8 steht, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Ja, also indem wir Buße tun, indem wir zu Gott kommen, indem wir beten, indem wir anbeten, indem wir in seinem Wort lesen. Ich weiß, das sind solche Dinge, die hört man immer wieder, aber das ist das Einzige, das uns in diese persönliche Gegenwart mit Gott bringen wird. Jesus sagt, er ist die Wahrheit und das Wort ist die Wahrheit. Wir können nirgends anders Wahrheit finden als da, wo sie ist. Wir können nirgends anders in Gottes Gegenwart sein, wenn wir nicht eins zu eins uns Zeit nehmen, diese Gegenwart mit ihm zu erfahren. Und dieses Bibellese und Bete und Singe und vielleicht anbeten, das soll nicht aus dem Pflichtgefühl herauskommen. Das wird nicht die Leidenschaft aufbringen, die Mose hatte, sondern es soll daraus herauskommen, dass ich eine Person kennenlernen möchte, dass ich eine Beziehung aufbauen möchte mit jemand Lebendigen. Jesus hat es regelmäßig gemacht in der Bibellese. Er ging frühmorgens auf den Berg und verbrachte Zeit mit dem Vater. Jesus, der Sohn Gottes ist, hat es gemacht. Jesus, der Gott eigentlich ist, trotzdem losgegangen und hat die Gegenwart mit seinem Vater, obwohl er sie ja bestimmt eh immer hatte. Aber er hat sie bewusst gesucht, eins zu eins, Stille, nur du und ich. Und Gott selbst zu suchen, bewahrt uns auch vor Versuchungen von weniger guten Dingen. Weil eben, wie gesagt, manchmal Dinge gut aussehen, die gar nicht gut sind. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nicht alles, was gut ist, ist auch von Gott. Wenn Gott sagt, jede gute Gabe kommt von mir, dann muss es ja heißen, da gibt es irgendwie, wo wir unterscheiden müssen, was ist jetzt gut oder nicht. Und er sagt, da ist kein Wechsel von Schatten und Licht. Das heißt, Gottes Wort muss unsere Grundlage dafür sein, zu sagen, was ist jetzt wirklich gut oder nicht. Zum Beispiel, wenn einer sagt, können wir als Beispiel, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, was ich jetzt gesagt habe, wenn einer sagt, komm, wir gehen, ich habe einen Urlaub gewonnen nach New York und ich darf eine Person mitnehmen, komm mit. Das Einzige ist, du musst halt sagen, dass du mein Bruder bist, okay, weil in der Regelung steht halt, dass nur die Geschwister mit dürfen oder so. Und dann kann ich sagen, oh krass, Gott hat mir die Reise nach New York geschenkt, voll gut. Aber hey, eigentlich lüge ich ja, weil ich bin ja gar nicht der Bruder. Ja, also dann ist da so ein Ding von, was ist jetzt wirklich gut und was ist nicht wirklich gut, weil Gottes Wort ändert sich nicht und Gottes Wort sagt, wir sollen nicht lügen. Also wäre es, glaube ich, besser für mich, wenn ich sagen würde, hey, hör zu, das ist echt nett von dir, aber ich bleibe daheim. Und ich glaube, dass Gott es dann auch ehren würde. Und ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber nicht jedes Geschenk, das gut aussieht, ist auch wirklich das Beste für uns. Gottes Nähe unsere oberste Priorität zu machen. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, als mit Gott zu leben, in seiner Gegenwart zu leben, mit ihm zu leben. Und damit meine ich auch wirklich nicht so sonntagmorgens 20 Minuten im Lobpreis in die Gegenwart Gottes zu kommen oder wenn wir uns treffen zum Beten oder so, sondern wirklich dieses 1:1 mit Gott. Dieses 1:1, nur du und Gott. Das kann man hier im Gottesdienst nicht machen, das kann man nicht in der Gebetsstunde machen, das kann man nur machen, wenn man daheim oder wo auch immer, es muss nicht daheim sein. Wenn man diese 1:1 Begegnung mit ihm sucht. Und es gibt niemand auf der Erde, dessen Freundschaft vergleichbar ist mit dem, was Gott geben kann. Es gibt nichts vergleichbar mit Gottes Freundschaft. Er, der Erschaffer von uns, der Schöpfer von uns. Es gibt nichts, das vergleichbar ist damit. Und ich finde es erstaunlich, daran zu denken, dass jeder einzelne Mensch in Gottes Gegenwart kommen kann und darf. Jeder einzelne Mensch hat die Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber das noch Erstaunlichere ist, dass Gott sich noch viel mehr danach sehnt, mit dir in Kontakt zu kommen, als wir mit ihm. In Jakobus 4, Vers 5 steht, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ, sagt Gott. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Gott strebt noch viel mehr. Gott sehnt sich, sehnen, ein Verlangen nach was zu haben. Das ist Gott, wie Gott sich über uns fühlt. Er will diese Beziehung mit dir viel mehr, als du dich vielleicht nach ihr sehnst. Gott will mit dir in einer Beziehung leben. Der Schöpfer, der König, der Mächtige will mit dir eine Freundschaft haben. Viel mehr als wir mit ihm. Nur leider ist er auch nicht der Einzige, der unsere Aufmerksamkeit hier will auf Erde. Sonst wäre es ja eigentlich relativ leicht. Sondern auch die Welt sucht, eifert um unsere Aufmerksamkeit, schreibt die Bibel. Sie eifert regelrecht um unser Herz. Und oftmals, wenn man so Warnungen über die Welt, also mit der Welt meine ich alles, was eben hier auf Erde passiert, was nicht von Gott ist, dann verfallen oft Leute in Gesetzlichkeit, weil sie sagen, hey, wenn ich dann irgendeine religiöse Liste einhalte, dann bin ich ja nicht in der Welt, sondern dann tue ich ja das, was Gott sagt. Nur das Problem ist, dass solche oberflächliche religiöse Dinge nicht unser Herz reinigen können. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir eine Liste abarbeiten und gute Dinge tun, das reinigt nicht unser Herz. Das kann nur eine Beziehung mit Gott unser Herz reinigen. Und das Problem ist, dass die Welt unser Herz möchte. Das heißt, wenn wir religiöse Dinge tun oder in Gesetzlichkeit leben, ist das vielleicht ganz toll, aber das bringt nicht wirklich was dafür, dass wir dann nicht in der Welt leben, weil unser Herz muss gereinigt werden, unser Herz muss dadurch. Und da ist Gottes Gegenwart so wichtig, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben, weil er unser Herz reinigen kann. Also in 1. Johannes 2, 16, da steht es auch, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Ja, also das sagt, dass die Welt uns dadurch verführt, mit Verlangen nach physischem Vergnügen und dass man das, was man sieht, haben will und auch Stolz. Und wir leben eigentlich in einem geistlichen Kampf mit diesen Dingen. Konstant leben wir in einem geistlichen Kampf mit, dass die Welt unsere Aufmerksamkeit will, aber dass Gott auch unsere Aufmerksamkeit möchte. Werden wir diese Dinge suchen oder werden wir Gott nachjagen? Und Kolosser 3 und 1. Johannes 5, das dürft ihr auch gern zu Hause mal durchlesen, das ist zu viel für jetzt zum Lesen. Kolosser 3 und 1. Johannes 5, die geben uns da so ein bisschen einen Verteidigungsplan. Sie sagen, dass wir unsere Gedanken auf Gott richten sollen und nicht so, was hier auf Erden ist. Auf Gott richten sollen und vermeiden sollen, alles, was seinen Platz in unserem Herzen einnehmen kann. Kann jetzt einer sagen, ja, kann ich dann gar nichts mehr machen hier auf der Welt, was gut ist? Das stimmt nicht. Ich würde es mal so vergleichen, wie wenn, als ich den John geheiratet habe, kann ich ja auch noch weiterhin mit anderen Männern sprechen. Aber ich kann nicht auf die gleiche Art und Weise mit anderen Männern spreche, weil das gehört sich dann einfach nicht. Ich habe ja einen Bund mit John. Er ist der Einzige, mit dem ich gewisse Dinge teile und teile werde. Und wenn ich das mit jemand anderem teile, dann breche ich den Bund. Ich darf trotzdem noch in der Welt Dinge genießen und auch sein, aber ich muss wissen, hey, wo ist dieser Bund mit Gott? Wo überschreite ich vielleicht einfach auch einen Schritt und es tut meinem Herz nicht gut? Vielleicht ist es an der Zeit, diese Freundschaft mit Gott zu vertiefen für dich und für mich und um sie zu kämpfen. Um sie zu kämpfen. Manchmal muss man dafür kämpfen. Da ist jemand anderes, der uns noch unsere Aufmerksamkeit auf uns zieht. Dafür müssen wir kämpfen, sagen, hey, ich will das. Und was auch immer wir zu verlieren scheinen, ist nichts verglichen damit, was Gott uns geben kann. Ganz egal, was es zu sein scheint. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass selbst christliche Dinge unsere Aufmerksamkeit von Gott ziehen können. Ich lese manchmal lieber christliche Bücher oder höre lieber ein bisschen Musik, als ins Wort Gottes zu gehen und vielleicht zu beten. Ich sage nicht, dass diese Dinge falsch sind, die sind super, das sind super Segen für unser geistliches Wachstum, aber Gottes Wort ist unersetzlich und sollte an erster Stelle stehen in unserem Leben. Und die Gemeinschaft hier, das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, manchmal ist es sogar gefährlich, wenn wir den Raum hier füllen mit Leuten, die nicht eins und eins mit Gott zu Hause für Zeit verbringen. Also mich nicht falsch verstehen, das ist alles wichtig und gut. Aber noch wichtiger als das ist, dass wir mit Gott in einer Beziehung leben, die intim ist, die ganz nah ist, diese Beziehung suche, diese Leidenschaft zu bekommen wie Mose, um zu sagen, hey, egal, ob du jetzt dahin gehst oder nicht, ich bleib da, wo du bist, Gott. Ich bin lieber hier in dem Ort mit dir, als dort im versprochenen Land ohne dich. Jedes Geschenk wurde ohnehin durch das Opfer von Jesus erbracht. Ohne Jesus sein Blut hätte man kein Geschenk, wo irgendwie wert ist oder irgendwie für uns was bringen könnte. Römer 8, Vers 32 sagt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also Gott bringt seinen Sohn als Geschenk auf die Erde, aber Jesus sagt in der Bibel selbst, ich habe mich selbst für euch hingegeben. Okay, also der Geber selbst ist das Geschenk. Und das Geschenk ist der Geber, weil Jesus sagt, ich habe mich selbst für euch hingegeben. Also macht es gar keinen Sinn, wenn ich sage, das Geschenk finde ich besser als den Geber. Weil der Geber das Geschenk ist. Weil nur durch Jesus haben wir die guten Dinge. Ja, nur durch das Blut Jesu haben wir die Geschenke. Alles kommt dadurch, dass Gott seinen Sohn nicht verschont hatte. Und der Effekt von diesem Ganzen, vor allem jetzt in diesem Gebo und Nemo in der Weihnachtszeit auch, soll eine Erinnerung an den Tod Jesu sein. An das, was der Tod Jesu uns gebracht hat. Wenn zwei Verliebte sich endlich finden, ich weiß, heute haben wir viele verliebte Beispiele, aber wenn sich zwei Leute vielleicht schon ganz lang verliebt sind und endlich einander die Liebe gestehen, dann fragt, glaube ich, keiner, und, was hast du jetzt für mich als Geschenk? Sondern sie sagen sich wahrscheinlich, hey, du bist das größte Geschenk für mich. Du bist das größte Geschenk für mich. Da fragt niemand, ey, was hast du jetzt für ein Geschenk für mich, oder? Das wäre ein bisschen daneben, glaube ich. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen komisch. Sondern sie erkenne an, hey, das ist das größte Geschenk für mich, dass ich jetzt mit dieser Person sein kann. Jesus ist das Geschenk selber. Und ich möchte euch ermutigen, zu tun, was es vielleicht braucht, um diese Beziehung nachzuverfolgen. Vielleicht bedeutet es, dass ich vielleicht mal ein Essen ausfallen lassen muss, weil der Tag so stressig ist und ich sonst keine Zeit finde. Oder dass ich mal ein Treffen absage, das jetzt nicht wirklich so wichtig ist, weil ich sonst keine Zeit finde, mit Gott zu verbringen. Oder vielleicht den Wecker eine halbe Stunde früher zu stellen, weil ich sonst keine Zeit finde mit Gott. Und ich möchte euch einfach bitte Ich habe noch einen Psalm, ein Vers, zwei Verse von Psalm 73, dann bin ich auch schon fertig. Während ich den vorlese, dass man schon mal unsere Augen schließe und ich möchte dann den Psalm vorlesen und dann möchte ich uns einfach kurz zwei Minuten Zeit geben, um mit Gott zu reflektieren, eins zu eins. Einfach mit Gott in Verbindung zu treten und sage, hey Gott, hier stehe ich, das würde ich gern, ich würde gern weitergehen damit mit dir in der Beziehung. Ich bitte euch einfach, eure Augen zu schließen. Und Psalm 73, 25 bis 26 steht, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn ich meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Nehmt euch einfach Zeit, um mit Gott zu reden und mit ihm euch auszutauschen.